Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Die nationale Fußballsaison setzt zum Endspurt an. Die letzten Entscheidungen fallen in diesen Tagen und zwischen dem eher öden Relegationskick und dem Geisterpokalfinale macht Bayern München richtig Tempo bei der Personalplanung und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Wir versuchen im Feverpitch-Podcast Schritt zu halten. Malte Asmus ist mit dabei und mittendrin steckt natürlich der Feverpitch-Macher und Chefredakteur von Sport1, Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Moin Malte, hi.
Habe ich auch aufs Tempo gedrückt, fast wie Sané.
Ja, der ist so schnell unterwegs, dass ich finde, dass jetzt alle Journalisten sich daran halten müssen, auch dieses Tempo mitzugehen. Insofern hast du einen sehr, sehr guten Start in den Podcast.
Jetzt haben die Bayern noch einen Roadrunner geholt. Die linke Seite wird fast weltrekordtechnisch schnell.
Nicht nur das, er kann ja auch über die rechte Seite kommen. So ist es ja noch nicht. Also die Bayern haben ja seit der Zeit von Van Gaal in ihrer Spielweise aus dem Zentrum auf die Außenbahn gelegt. Und bisher hatten sie da Gnabry und Coman. Jetzt eine dritte Waffe mit Leroy Sané. Sie werden noch unberechenbarer werden. Und dazu gehört auch, dass dann, wenn da jemand mal ausfällt, es keine Lücke gibt auf den Außenpositionen. Also ich finde, das ist schon ein ziemlich charmanter Move, den Bayern da gemacht hat.
Kann man definitiv sagen. Es wird ja überall gesagt, Königstransfer, Megawechsel. Welchen Superlativ hast du noch zu bieten?
Also ich beschränke mich auf Königstransfer, wobei ich Adelstitel im Fußball eigentlich nicht so sehr gerne mag, ja. Aber ich glaube, damit kommt zum Ausdruck, dass die Bayern ziemliche Schnäppchen da erledigt haben. Das ist der größte Transfer der Saison für Bayern, aber dann doch nur zur Hälfte, was man letztes Jahr bezahlt hätte, vor der Corona-Zeit. 50 Millionen, so viel hat er auch damals gekostet, als er von Schalke 04 zu Manchester City gegangen ist, was dazu führt, dass Schalke nicht großartig partizipieren wird an dieser Ablösesumme, ja, sonst hätten die einen Anteil am Gewinn bekommen. Und Bayern kriegt einen Weltklassespieler zum halben Preis. Also ich finde das fantastisch.
Nicht mal da läuft's für Schalke.
Personell aufgestellt haben, genau.
Nicht mal da läuft's aktuell für Schalke.
Ja, ist das nicht bitter, ne? Also die haben ja nun über Jahre eine wunderbare Jugendabteilung aufgebaut, die viele Talente verbracht haben. Allein 4 Schalker spielen jetzt beim FC Bayern, 2 davon ablösefrei und einer so günstig, dass man nicht mehr partizipiert an der Ablösesumme. Eigentlich haben sie damals nur Geld für Manuel Neuer bekommen und das war damals ein Rekordtransfer. Wenn ich mich richtig erinnere, etwas über 30 Millionen. Im Nachhinein klingt das auch total günstig. Insofern ist schon bitter für Schalke, ja.
Jetzt sagst du günstig und Schnäppchen. 50 Millionen Ablöse, 17 Millionen Euro kolportiertes Jahresgehalt. Aber jetzt haben ja alle eigentlich eingefordert, also alle von außen, alle bei den Social-Media-Kanälen und auch sonst, die meinen, was zu sagen zu haben zum deutschen Fußball, dass eigentlich der Fußball ja eine neue Demut haben sollte. Sind diese Summen, die du jetzt als Schnäppchen bezeichnest, nicht eigentlich kritikwürdig unter diesem Eindruck und vor allem unter dem Eindruck der Corona-Krise?
Ich möchte diese Summe mal relativieren. Ein Javi Martinez hat 2012 40 Millionen Euro gekostet. Das wären heute, jetzt einmal die Entwicklung mal überschaubar dargestellt, 150 Millionen. Mhm. Lucas Hernandez wurde geholt für 80 Millionen, ein Rekordtransfer für Bayern München. Und jetzt kommt ein deutscher Nationalspieler des Weges, kostet 50 Millionen, 24, ist also noch jung, hat die Erfahrung aus der Premier League, bringt eine Geschwindigkeit mit, die Bayern München braucht. Wenn man also diese Zahlen dagegen setzt, dann sind 50 Millionen erstmal gar nicht so viel. Ja, das Gehalt 17 Millionen ist horrend und jenseits allen, was wir als normale Arbeitnehmer eigentlich für vernünftig halten, aber so ist die Begebenheit. Insgesamt hat Bayern München die Mannschaft verstärkt, den Kader verstärkt, hat jetzt 7 deutsche Nationalspieler. Also ich finde, da ist schon einiges richtig gemacht worden. Mhm. Da kann man jetzt Bayern München mögen oder nicht. Auch die sind Einschränkungen unterworfen. Aber man muss schon um die Bundesliga fürchten, dass der Meister auch in Zukunft wieder einen und denselben Namen trägt.
Sind die Kräfteverhältnisse jetzt auf Jahre zementiert dadurch, durch Sané oder?
Ja, ich muss ja nur auf meine eigene Teilnahme bei Tippspielen schauen, um zu wissen, dass 5 Jahrespläne halt die Gültigkeit von Tagen haben können. Ja, ich kann es ja nicht sagen. Aber es ist alles im Fußball eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass Bayern München vorne ist, ist immer ziemlich eindeutig. Ja, die Frage ist eher, ob Borussia Dortmund im Vergleich dazu, ne, die haben ja nur punktuell etwas geändert, jetzt eingespielter sind, die Fehler vermeiden, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, mit demselben Trainer in die Saison gehen. Das heißt, auch da nicht noch eine zusätzliche Komplikation eingebaut haben. Ob Borussia Dortmund das aufholen kann, was Bayern München jetzt aufgerüstet hat, ob der Abstand eben zwischen diesen beiden Clubs kleiner wird. Das ist die zentrale Frage. Und dann gibt es ja noch die anderen Verfolger, RB Leipzig, vielleicht Gladbach, die ja auch Entwicklungen unterworfen sind, die hoffentlich ins Positive reingehen. Die könnten ja auch noch Bayern München einen Platz streitig machen. Ja, also Spekulation, wer Meister wird, aber Bayern München macht jetzt erstmal ziemlich viele Sachen richtig.
Zumal sie auch noch nicht fertig sind, offenbar, was Personal angeht. Bis 5. Oktober ist die Transferliste, die Transferperiode ja noch möglich, da zu reagieren. Und Hasan Salihamidzic, der neue Vorstand der Bayern, der hat ja auch schon gesagt, da kann durchaus noch was kommen. Wir haben zwar auch nicht unbegrenzt Mittel, aber offensichtlich doch noch mehr Mittel als alle anderen.
Tja, und zwar in beide Richtungen. Ne? Ja. Also die Mittel, die Bayern einsetzen möchte, sind jetzt erschöpft. Es könnten noch ein paar kleinere Transfers passieren, aber nicht der ganz große Transfer im Rahmen von Sané. Und wenn er dann passieren soll, dann müsste man sich tatsächlich von ein paar Spielern trennen. Und das kann durchaus noch passieren, dass Spieler von der Gehaltsliste runterfallen und damit Bayern München auch auf der Ausgabenseite ein bisschen mehr Spielraum gewinnt. Das kann natürlich durchaus passieren, aber Stand heute, und wir können ja nur von Stand heute reden, wird es keinen Megatransfer bei Bayern München mehr geben. Der ist damit jetzt getätigt worden.
Glaubst du, dass auch für Bayern sowas wie Spielertausch attraktiv sein könnte? Das ist ja was, was jetzt gerade unter dem Eindruck der Krise durchaus praktiziert wird in Europa.
Also Bayern München lebt davon, dass die Spieler, die kommen, eine hohe Identität mit dem Verein spüren und leben. Man muss ja nur schauen, wie lange schon die Schlüsselspieler am Verein gebunden sind. Ja, also das sind ja wirklich Jahre. Man muss schon in Dekaden rechnen bei manchen Spielern. Und Spielertausch hat immer so etwas Söldnerhaftes. Ja, diese Leihspieler wie Coutinho oder James haben auch niemals diese Verbindung gespürt und sind bei Zeiten gegangen. Auch bei Coutinho, glaube ich, stand heute nicht, dass er über die Champions-League-Phase hinaus bei Bayern München bleiben wird. Ja, also ich glaube, dass Tauschgeschäfte eher eine untergeordnete Rolle spielen werden. Es hat ja Formen von Tauschgeschäften schon gegeben, wenn man Hummels gegen Götze und solche Sachen sieht, zwischen mit Borussia Dortmund, ja. Aber die sind auch einzeln betrachtet worden und nicht als Tauschgeschäft verstanden.
In Bezug auf die Kaderplanung hat sich Ottmar Hitzfeld zu Wort gemeldet, ich glaube beim Sportbuzzer war das, und hat gesagt, den Kader bloß nicht zu sehr aufblähen, das gibt nur Ärger. Siehst du da eine Gefahr bei Bayern, dass jetzt vielleicht die Unzufriedenheit wieder wachsen sollte und dass Hansi Flick sich, obwohl er einen großen Kader hat, da sehr viele Probleme vielleicht selber macht? Kingsley Coman, der dürfte jetzt auch nicht unbedingt so begeistert sein, dass Leroy Sané da auf seine Position möglicherweise kommt.
Der Kader bisher war zu klein und damit auch anfällig, wenn Spieler ausgefallen sind. Das hatte natürlich den Nebeneffekt, dass Spieler wie Zirkzee oder Sing reingekommen sind und Spielpraxis bekommen haben. Man darf aber nicht vergessen, die Saison wird jetzt nochmal verlängert für Bayern München. Das heißt, es gibt nach dem Pokalfinale eine kleine Pause. Dann geht die Champions League los. Da hat man durchaus Ambitionen. Und Stand heute ist, dass am 11. September mit dem Pokalwochenende und am 18. September mit dem ersten Bundesligaspieltag die neue Saison loslegt. Und das ist so ein dicht gedrängtes Programm, dass es keine Winterpause geben wird, die wir ja in Deutschland immer im Januar hatten. Mhm. Das heißt, die Belastung der Spieler und des Kaders wird enorm größer sein als das, was die Clubs bisher gewohnt waren. Damit steigt automatisch, sag mal, die Verletzungsanfälligkeit, weil die Belastungsgrenze tatsächlich erreicht wird. Ein kluger Verein muss den Kader so verbreiten, dass man auch über diese Phase hinwegkommt. Wenn die Saison dann im Mai oder so endet, geht es ja für einen großen Teil der Spieler direkt auch wieder weiter, weil dann eine Europameisterschaft ansteht. Die Club-WM ist immer noch im Gespräch. Da weiß man zwar nicht, ob Bayern München dann da jetzt gesetzt dabei sein wird, aber sag mal, nehmen wir mal an, das wäre so. dann hat man dann anschließend auch nochmal die WM-Saison vor sich. Also da passiert einiges in den nächsten Monaten, was die Spieler in den Wahnsinn treibt, weil der Körper ja irgendwann auch Signale sendet, dass die Grenze erreicht ist. Also ich glaube, der von mir wirklich verehrte Ottmar Hitzfeld liegt an der Stelle falsch. Man darf den Moment nicht nur betrachten, sondern muss tatsächlich jetzt mal ein paar Monate im Voraus schauen. Und wie dünn der Bayern-Kader war, das sieht man eben daran, dass viele junge Spieler eingesetzt werden müssen.
Und in die Zukunft schauen, das tut aktuell ja Brazzo Salihamidzic. Du hast eben gesagt, Hitzfeld, der sehr verehrte. Brazzo hast du durchaus kritisiert. Musst du dein Urteil jetzt ein bisschen relativieren nach diesen neuen Transferdeals und überhaupt nach den Transfers der letzten Saison?
Naja, also meine Kritik, die ich vielleicht mal an seiner Stellung beim FC Bayern geäußert habe, bezog sich immer auf den Moment, als ich diese Kritik äußerte. Wenn er da eines Besseren belehrt, umso besser. Ich habe jetzt schon durchaus an oberster Stelle bei Bayern München mal reingehört und die sind wirklich zufrieden, weil die entscheidenden Transfers sind geglückt. Sie haben Zukunftsspieler wie Davies geholt, also Brazzo hat den geholt, und auch sag mal sehr begehrte Spieler wie Leroy Sané. Mhm. Also das ist schon, das kann man nicht anders sagen, eine Erfolgsmeldung für Salihamidzic. Und deswegen ist auch belohnt worden, dass er in den Sport, als Sportvorstand in das höchste operative Gremium einzieht. Ja, er hat gute Arbeit geleistet. Man ist sehr zufrieden mit ihm. Sonst, glaube ich, wären die Bayern auch resolut genug zu sagen, wir korrigieren da mal unsere Entscheidung. Also dieser Königstransfer, Leroy Sané, ist ein Beleg für gute Arbeit.
Und diese gute Arbeit, die könnte sich dann ja auch morgen, beziehungsweise am Samstag dann, mit einem weiteren Titel niederschlagen. Das deutsche Double ist ja noch ein großes Ziel der Bayern, Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen. Du hast heute Morgen im Feverpitch Newsletter geschrieben, man konnte es zumindest durchschimmern hören, dass du sehr davon überzeugt bist, dass die Bayern die Leverkusener wohl schlagen. Du schreibst, wer zweifelt eigentlich dran, dass der Rekordmeister am Samstagabend sein Double in Deutschland verteidigt. Wie hoch geht's denn aus?
Nein, so weit würde ich ja nicht gehen. Das wäre ja auch ein bisschen frech. Als Bayern München gegen Eintracht Frankfurt spielte im Pokalfinale vor 2 Jahren, gingen ja auch alle davon aus, dass Bayern München den Pokal holt. Und am Ende hat sich Eintracht Frankfurt mit einem historischen Erfolg feiern lassen. Ja, also natürlich kann Bayer Leverkusen das Ding gewinnen. Das Zeug dazu hat die Mannschaft ja auch. Ne? So, das ist definitiv so. Aber die Bayern sind immer noch hungrig. Das ist ja das, was ich so gefährlich finde für Leverkusen. Die einzige Chance wird ja darin bestehen, dass die Bayern nachlässig werden, was sie sagen, das machen wir so im Vorbeigehen, nehmen wir diesen Pokal noch mit. Ja, wir wollen endlich ein paar Tage frei haben, bevor es in der Champions League weitergeht. Ja, so, da macht Bayern aber nicht den Eindruck. Also die letzten Auftritte in der Bundesliga waren ja eher das Gegenteil. Man wollte mehr und mehr so Rekorde und Pötte und was der Teufel, was alles. Insofern glaube ich, dass die Bayern das sehr ernst nehmen und Bayer Leverkusen hat eine Tradition zu verteidigen, Zweiter zu werden. Insofern würde das ins Bild passen. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Peter Bosch als Trainer von Bayer Leverkusen leistet eine hervorragende Arbeit, ohne Zweifel. Und die Mannschaft hat die Qualität, an einem guten Tag Bayern München zu schlagen. Das klingt wie eine Phrase und ist doch die Wahrheit. Wir haben wunderbare Auftritte gesehen von Bayer Leverkusen, leider auch sehr schlechte. Wenn sie mutig sind, kann ich mir durchaus am Samstagabend in Berlin auch eine Überraschung vorstellen. Aber wie gesagt, im Tippspiel bin ich nicht der Beste. Und deswegen würde ich jetzt mal offen lassen, ob meine rationale Herangehensweise wirklich die richtige ist.
Bayer Leverkusen, 27 Jahre ohne Titel. Das letzte Mal, da war es der DFB-Pokal und 8-mal seitdem ein Vizetitel geholt, wenn man das so sagen kann. Das unterstreicht das nochmal, was du eben gesagt hast. Ja, mutig müssen sie spielen. Das waren sie im letzten Bundesliga-Duell gegen die Bayern alles andere als das. Da hatten die Bayern relativ früh schon eigentlich den Deckel drauf gemacht. Also das darf nicht nochmal passieren.
Aber das weiß ja jeder Schauspieler, die Generalprobe muss schief gehen, damit die Premiere ein Erfolg wird. Vielleicht können wir uns so ein bisschen Vorfreude erhalten.
Na, ein bisschen Vorfreude wollen wir haben. Das Pokalfinale soll ja zumindest guten Fußball und spannenden Fußball hoffentlich bieten. Natürlich keine Fans, das ist für ein Pokalfinale ja irgendwie gefühlt noch blöder als das beim normalen.
Aber es wäre eine super Gelegenheit, dass Helene Fischer auftreten könnte. Es würde kein Pfeifkonzert geben. Diese Chance darf sich eigentlich der DFB nicht entgehen lassen, jetzt zum Trotz Helene Fischer in die Arena zu schicken. Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Oder spinne ich wiederum?
Kann man doch durchaus mal versuchen. Warum sollte der DFB sowas nicht mal machen? Aber ich fürchte, die Server von Twitter würden zusammenbrechen.
Das kann sein, aber ich glaube, ich werde das morgen mal ins Vorwort schreiben, also am Samstagmorgen ins Vorwort schreiben vom Fever Pitch und bin mal gespannt, was meine Leser dazu denken.
Mach das mal, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Da wird es auf jeden Fall kontroverse Diskussionen geben. Eine Personalie beim Spiel Bayern gegen Leverkusen müssen wir natürlich noch ansprechen, weil du vorhin gesagt hast, es kommen keine großen Transfers bei den Bayern. Also Kai Havertz in dieser Saison nicht, dann vielleicht wird er doch eine Saison geparkt, kommt nächste Saison oder geht er woanders hin?
Also bei Kai Havertz ist die Situation so, dass Rudi Völler, der Sportchef von Bayer Leverkusen, eine gewisse Vorstellung hat, was dieser Spieler einbringen soll, trotz Corona. Ich glaube, das geht in die Richtung der dreistelligen Millionensumme. Und das wird Bayern München nicht aufbringen wollen, womöglich nicht aufbringen können. Das heißt, wenn man Kai Havertz abgibt, dann wird er eher Richtung Premier League abwandern, wie man nur hört, ja, aus gut unterrichteten Kreisen, ist ein Verein in London hochgradig daran interessiert, ihn zu holen, dann wäre er weg. Alternative ist, und das täte der Bundesliga gut, er würde noch ein weiteres Jahr bei Bayer Leverkusen bleiben, der Vertrag ließe das ja zu, das wäre, ehrlich gesagt, die schönste Lösung für alle Leute, die Bundesliga.
Auch für ihn? Kannst du dir das bei ihm vorstellen? Er ist ja ein sehr reflektierter, intelligenter junger Mann, der seine Karriere auch durchaus gut geplant hat bisher. Von daher vielleicht auch langfristig auch den Nutzen erkennt, vielleicht noch ein Jahr in Leverkusen dran zu hängen?
Also er gehört jetzt zu der Spielergeneration, die mit der ich jetzt nicht direkten Kontakt habe, ja, und die auch nach ganz anderen Kriterien funktioniert, als man es vielleicht aus der Bundesliga kennt. Da gibt es einen Beraterstab im Hintergrund, da gibt es Eltern, die Einfluss auf ihn nehmen. Ich meine, er ist im Teenageralter gerade erst entwachsen. Und natürlich muss man die sportliche Entwicklung betrachten, was ihn weiterbringt. Und da würde ich es mal in Abrede stellen, ob das dann immer Leverkusen sein muss. Man lernt ja auch einiges, wenn man in der Premier League spielt, weil doch die besten Spieler sich versammeln. Ne? Da hat man auch nochmal ein anderes Trainingsniveau. Also insofern kann er auch sportlich da weiter wachsen. Und wenn dann noch die Geldbörse stimmt, weil in der Premier League besser bezahlt wird als in Leverkusen, dann hat man schon zwei gute Gründe, den Verein zu wechseln. Es tut mir natürlich leid für Bayer Leverkusen. Sie selbst sagen ja, dass es der beste von allen guten Spielern ist, die sie hervorgebracht haben. Aber so ist das halt manchmal. Rudi Völler ist gesprächsbereit, aber der Vertrag lässt auch zu, dass Bayer Leverkusen davon profitieren würde. Und mit dem Geld kann Leverkusen selbst wieder eine Menge anfangen.
Du hast eben gesagt, die dreistellige Millionensumme, die Völler sich vorstellt, 100 Millionen. Ist das denn realistisch noch aktuell?
Also wenn du als Verein sagst, ich möchte den Club voranbringen und hast den notwendigen Geldgeber im Hintergrund, klar. Da funktioniert die Premier League anders mit dem Investorenmodell als die Bundesliga. Natürlich kann man sich das vorstellen. Jeder Verein, der jetzt investiert, weiß ja, kein anderer Verein kann dazwischen gehen. Barcelona und Real Madrid können sich diese Summe momentan nicht leisten. Klar, wenn jemand von diesem Spieler überzeugt ist, dass er die Zukunft darstellt, dann werden die Engländer nicht zögern.
Also sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Sind wir erstmal gespannt auf das Pokalfinale und sind wir natürlich auch gespannt auf den Sonntag, denn da gibt es doch bestimmt einen neuen Doppelpass, oder?
Da gibt es einen Doppelpass und da wird Jochen Schneider sitzen, der Sportvorstand vom FC Schalke. Unglaublich viel passiert auf Schalke mit dem Rücktritt von Clemens Tönnies, mit den kleinen, Fauxpas, die passiert sind Richtung Fans. Es gab Fanproteste. Es ist eine sehr verzwickte Situation, wenn man auf dem Transfermarkt tätig werden möchte. Jochen Schneider finde ich großartig, wird Rede und Antwort stehen. Ich schätze mal, das wird am Sonntag um 11 Uhr eine sehr spannende.
Auf jeden Fall. Sonntag 11 Uhr Doppelpass auf Sport 1 und der ein oder andere Euro wird sicher auch fürs Phrasenschwein wieder dabei über sein. Habt ihr auch wieder die Pappkameraden dabei?
Die Pappkameraden sind natürlich wieder in den ersten Reihen versammelt und werden Thomas Helmer genau über die Schulter gucken, ist ja klar. Insgesamt ist eine fünfstellige Summe hier zusammengekommen. Wir werden uns noch überlegen, wie wir das Geld ausgeben werden für einen guten Zweck.
Also tolle Sache auf jeden Fall. Einschalten beim Doppelpass dann am Sonntag 11 Uhr auf Sport 1. natürlich auch weiter den Newsletter von Pit Gottschalk, den Feverpitch Newsletter lesen. newsletter.pitgottschalk.de, werktags immer 6.10 Uhr in eurem Postfach. Und zum Pokalfinale gibt es auch dann noch eine Sonderausgabe. Ja, und den Podcast, den wird es natürlich auch noch weitergeben hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Ihr könnt ihn abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr immer bestens informiert über den Fußball, speziell natürlich über das, was in der Bundesliga aktuell Thema ist hier bei uns. Ja, Pit, schönes Pokalfinale und bis zum nächsten Mal.
Ja, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.